Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
So, ich freue mich, dass wir weitermachen können mit unserer kleinen Mini-Predigtreihe. Für alle die noch keine Chance hatten, den Teil 1 zu hören, ihr findet den auf unserem Podcast beziehungsweise auf frogwords.de findet ihr auch dazu das Skript. Wir sind Teil 2 und ich fange einfach damit an, dass ich nochmal einen Einstieg mache mit wo wir sind, wo wir stehen. Heiligung beschreibt einen Prozess. Und zwar ein Prozess, durch den wir als Gläubige nach unserer Bekehrung geführt werden. Ein Prozess, wo wir auf der einen Seite Sünde lassen und auf der anderen Seite dem Herrn Jesus dadurch, dass wir Sünde aus unserem Leben rausschmeißen, charakterlich immer ähnlicher werden. Es ist der Prozess, wo wir das Gebot Gottes befolgen, das da heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir wissen inzwischen, dass Heiligung wichtig ist, haben wir letztes Mal angeschaut, Hebräer Kapitel 12, Vers 14, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wir haben dann einen kurzen Blick ins Alte Testament hineingeworfen und ich hatte gesagt, dass das Alte Testament das Neue Testament so vorwegnimmt, etwa wie ein Kinderbuch über die Feuerwehr, dann den Besuch einer realen Feuerwache. Und damit mich niemand an der Stelle falsch versteht, das war nur ein Vergleich, okay? Das AT ist kein Kinderbuch. Es ist Gottes Wort. Es enthält dieselben Prinzipien des Glaubens und der Hingabe und der Liebe, wie wir sie dann auch im Neuen Testament finden. Es ist derselbe Gott, mit dem wir es da zu tun haben. Und so wie das Volk Israel im Alten Testament dazu berufen war, dem Engel des Herrn durch die Wüste zu folgen. Und ihr erinnert euch, da hieß es dann in 2. Mose 23, höre auf seine Stimme, widersetze dich ihm nicht. Genauso sind wir dazu berufen, dem Herrn Jesus zu folgen. Und folgen heißt an der Stelle immer, wir tun das, was er sagt. Das ist Nachfolge. Wir tun das, was er sagt. Warum tun wir das? Weil wir ihn lieben. Gehorsam ist die Liebessprache Gottes, weil wir so werden wollen, wie er ist. Weil es irgendwie logisch ist, dass wenn wir gläubig sind, dass wir so viel Himmel wie möglich charakterlich in unser Leben schon reinholen. Dann, das ist alles noch vom letzten Mal, nur die Wiederholung, dann wollte ich 5 Pflöcke einschlagen. Pflock Nummer 1, Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Er hat das Problem Sünde am Kreuz gelöst. Okay? Es ist gelöst. Das ist sogar noch schöner. Gott kennt im Gegensatz zu uns alle unsere Sünden. Also du kennst nicht alle Sünden von dir, und Gott kennt sie, kannte sie und wollte dich trotzdem. Und deswegen Punkt 1, Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Er weiß, wie du bist. Er kennt dich durch und durch. Er schaut durch dich hindurch, wie man durch eine frisch geputzte Fensterscheibe schaut. Punkt 2, wir leben aus Gnade. Wir leben, und das heißt, wir werden nicht gerettet durch ein heiliges Leben. Pass auf, hatte ich letztes Mal gesagt, dass du aus dem Christentum nicht eine Religion des Sündenmanagements machst. Wir sind nicht die Perfekten. Okay? Und es sind auch nicht die Perfekten, die Gott gefallen. Die gibt's nämlich gar nicht. Es sind die Ehrlichen. Punkt Nummer 3. Du wirst sündigen. Ganz einfach, weil du den Kampf gegen Sünde nicht immer gewinnen kannst. Und deswegen dieser fettgeschriebene Satz, im Scheitern steckt ganz viel Chance auf Beziehung. Finde ich einen ganz wichtigen Satz, den wir uns wirklich merken müssen. Im Scheitern, da wo ich scheinbar in der Beziehung mit Gott versage, steckt viel ganz viel Chance auf Beziehung. Warum? Weil man die Qualität meiner Beziehung zu Gott nicht so sehr daran erkennt, was ich alles schon richtig mache, sondern daran erkennt, wie ich mit Versagen umgehe. Ganz genau in der, also ich hatte das schon gesagt, ein bisschen so wie in der Ehe, okay? Wenn es ist der Moment, wo meine Frau zu mir kommt und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist dieser Moment, wo sie sich entschuldigt, wo ich merke, wie viel ihr tatsächlich an dieser Beziehung, an uns, an mir gelegen ist. Da waren wir stehen geblieben. Letzte Woche. Jetzt machen wir weiter. Punkt Nummer 4. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch, den man eigentlich zu einer eigenen Predigt entwickeln müsste. Heiligung braucht Zeit und ist ein Weg. Genau genommen ein Weg, den Gott mit uns geht. Es ist der Weg durch die Wüste, aber wir folgen ja Gott, er geht ihn mit uns. Das heißt, Gott alleine weiß, wann welche Sünde in deinem Leben dran ist, rauszufliegen. Und ich hoffe, du bist noch wach, um das zu verstehen. Gott allein weiß, wann welche Sünde in meinem Leben dran ist. Jürgen, möchtest du damit sagen, dass wir nicht von Anfang an in der Lage sind, jede Sünde, egal welche, sofort zu lassen und als Überwinder zu leben, wenn wir uns nur genug reinhängen? Genau das. Genau das wollte ich sagen. Gut verstanden. Und ich kann euch das nur an einer alttestamentlichen Geschichte schön illustrieren. Und die hat mich einfach so berührt, dass ich sie euch mitgebracht habe. Da gibt es das Buch der Richter. Die Israeliten sind dazu berufen, die Kanaaniter aus dem verheißenen Land zu vertreiben. Übrigens genauso, wie wir dazu berufen sind, die Sünde aus unserem Leben zu vertreiben. Und dann schaut man sich die Stämme an. Die machen das, sind unterschiedlich erfolgreich. Der am erfolgreichsten ist, der erfolgreichste Stamm ist der Stamm Juda. Juda macht eigentlich alles richtig, aber dann lesen wir in Richter Kapitel 1, Vers 19 einen ganz merkwürdigen Satz. Da heißt es, und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Halleluja, alles läuft, ja. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Schräger Vers, oder? Also an einer Stelle, was soll das denn? Die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten? Ich meine, was soll das? Juda kann die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil die ihnen waffentechnologisch überlegen sind, weil die Israeliten sich formal noch in der Bronzezeit befinden und diese Kanaaniter da eben schon in der Eisenzeit? Entschuldigung, was ist das denn für ein Argument? Also lest einfach mal ein paar Kapitel das Buch Richter weiter. Da reicht es, dass 300 Soldaten bewaffnet mit einer Fackel, einem Tonkrug und einer Tröte gegen ein ganzes Heer anlaufen und das in die Flucht schlagen. Warum? Weil Gott mit ihnen war. Das ist der Punkt. Ich plus Gott, das ist immer die Übermacht. Was soll dieses Argument hier? Weil sie eiserne Streitwagen hatten. Ja? Naja, dieses, die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten, beschreibt, was der Stamm Juda erlebt. Für die ist es ein absolut frustrierendes Unterfangen. Die wollen die loswerden und quasi, es klappt einfach nicht, es klappt einfach nicht. Jedes Mal, wenn sie es versuchen, diese blöden, eisernen Streitwagen. Und ich erzähle euch diese Geschichte, weil sie ganz praktisch für unseren Umgang mit Sünde wichtig ist. Manchmal ist es noch nicht dran, dass Gott uns schon Sieg über eine bestimmte Sünde schenkt. Selbst dann, wenn du sie erkannt hast. Selbst dann, wenn du weißt, was da eigentlich gemacht werden müsste. Und ich kann das persönlich nur zeugnishaft von mir sagen, ich habe in meinem Leben ein paar Mal erlebt, dass ich jahrelang Sünde bekannt und bekannt und bekannt habe. Jahrelanges treues Bekennen von Sünde, jahrelanges Flehen, bis dann irgendwann Dinge zusammenkamen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann ein bisschen Einsicht sein. Das kann vielleicht sogar jemand sein, der das selber schon mal durchgemacht hat und einem einen Tipp gibt. Aber im Wesentlichen war es, in mir drin wurde irgendwann ein Schalter umgelegt und dann ging es plötzlich. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ich merke nur, wenn es im Buch Prediger heißt, alles hat seine Zeit, da gibt es Dinge in meinem Leben, die würde ich gerne schneller loswerden, aber die Zeit ist noch nicht da. Und nochmal, der Schalter, von dem ich hier spreche, dass ich jetzt plötzlich den Eindruck habe, jetzt geht's, jetzt bin ich reif, die Situation ist reif, jetzt komme ich irgendwie damit klar. Jetzt habe ich einen Schritt nach vorne, jetzt ist es plötzlich möglich. Dieser Schalter ist nicht von mir umgelegt worden, den hat Gott umgelegt. Er hat es mir ermöglicht, eine Sünde, die wie so ein Berg vor mir stand, wo ich dachte, ich weiß nicht, das fühlt sich unbezwingbar an, wie so ein eiserner Streitwagen, der mich einfach überrennt. Plötzlich war an der Stelle Sieg möglich. Und deswegen mein vierter Punkt lautet, Heiligung braucht Zeit und ist ein Weg. Und Gott alleine weiß, wann welche Sünde in deinem Leben dran ist. Und ich möchte das verbinden mit einer Aufforderung, die da heißt, mach dich bitte bloß nicht fertig, wenn du in deinem Leben auf so einen eisernen Streitwagen triffst, der dich immer und immer wieder über den Haufen fährt. Wir leben aus Gnade. Und lass mich wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Im Scheitern steckt ganz viel Chance auf Beziehung. Weißt du, im Scheitern, in dem Moment, wo ich frustriert in den Spiegel schaue und sage, Mist, es ist schon wieder passiert, in diesem Moment kannst du schauen, bei wem du dich birgst. Kannst du schauen, wer dir die Füße waschen darf. Kannst du schauen, wem du wirklich vertraust, auf wen du wirklich deine Hoffnung setzt. Und das wird alles im Scheitern viel, viel deutlicher als im Sieg. Letzter Punkt. Gott liebt dich nicht weniger, wenn du sündigst. Ich sage das nochmal, weil das so ein schöner Satz ist. Gott liebt dich nicht weniger, wenn du sündigst. Ja, Sünde macht etwas mit mir. Sie macht es fast unmöglich, die Liebe Gottes zu genießen. Wenn man da so mit einem schlechten Gewissen unterwegs ist, das ist dann immer schwierig mit mir und Gott, wenn der Geist Gottes gedämpft ist. Es geht halt um Beziehung. Es ist echt eine Beziehung. Und Sünde macht Beziehung immer ein Stück kaputt. Es geht darum, dass ich väterliche Liebe nicht mehr in dem Maß genießen kann, wie ich mir das wünsche, wenn ich sündige. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, Gott wird dich auch in den Momenten, wo du versagst, nicht weniger lieben. Versteht ihr das? Ich hoffe, ihr versteht es. Zephania Kapitel 3, Vers 17, das ist, wie Gott sich da an der Stelle ausdrückt. Er sagt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Merkt ihr, wer hier rettet? Das bist nicht du. Gott rettet. Er ist der Held, der rettet. Und dann heißt es hier, er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Gott als ein Gott, der Retter, jubelt über dich. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das glauben kannst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du glauben kannst, dass in dem Moment, wo du versagst, Gott diese Liebe nicht plötzlich beiseite nimmt und sagt, so jetzt gilt das nicht mehr. Sondern dass du glauben kannst, in diesem Moment liebt er dich sogar noch ein Stück mehr. Möchte er, dass du erst recht verstehst, was das heißt, geliebt zu sein. Und weil manchmal, wenn wir hier Abendmahl feiern, wo die Idee aufkommt, ich darf nur nach vorne kommen, wenn die letzte Woche richtig gut lief. Mein Tipp, je schlechter deine Woche gelaufen ist, umso lieber komm nach vorne. Du brauchst dieses ganz praktische Erfahren von Gottes Liebe. Du brauchst das viel mehr als alle anderen. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Egal, was du denken magst, egal, wie du denkst, dass Gott über dich denkt, wenn du versagt hast, fang bitte nicht an, an seiner Liebe zu zweifeln. Das sind fünf Pflöcke, die mir ganz wichtig sind. Und man kann ihnen Überschrift geben, Kreuz, Ehrlichkeit, Gnade, Gottes Zeitplan und Gottes Liebe. 5 Punkte, die wir einfach nicht vergessen dürfen beim Thema Heiligung. Und ich habe die vorweggeschoben, weil ich jetzt mit euch darüber ganz praktisch nachdenken möchte, wie machen wir das denn mit der Heiligung? Also das ist ja so ein sehr abstrakter Begriff. Wie können wir den runterbrechen, so in den Alltag? Nochmal zum Ziel. Das Ziel von Heiligung ist, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Es geht am Ende immer um Liebe. Es geht darum, im Alter ein richtig lieber alter Christ zu werden. Also ein Christ, wo meine liebevolle Art im Alter Zeugnis ist für die Kraft des Evangeliums. Darum geht es. Am Ende so ein richtig, weißt du, so ein alter Mensch, wo die Liebe aus jeder Pore tropft. Das ist eigentlich das Ziel. Und man könnte sogar formulieren, das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen provokant klingen, Heiligung selber, der Weg dahin, mich zu verändern, Heiligung ist eigentlich so etwas wie eine vom Heiligen Geist angeleitete Verhaltenstherapie. Also bei Verhaltenstherapie, da gehe ich ja davon aus, dass wenn ich ein bestimmtes Verhalten erlernt habe, ich das auch wieder verlernen kann. Ich habe mal so gedacht und habe so gemacht und dann gehe ich da durch und jemand hilft mir, einen anderen Blick drauf zu werfen, mal was anderes auszuprobieren und jetzt mache ich es anders. Das ist ein Potenzial, was in uns drinsteckt. Gott hat uns als Menschen dieses Potenzial zur Veränderung gegeben und was der Heilige Geist jetzt macht ist, er nimmt dieses in uns angelegte Veränderungspotenzial und nutzt es, um zu sagen, hey, lass doch mal überlegen, ob wir in deinem Leben nicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was verändern können. Du bist doch selber gar nicht so glücklich damit, wie du das da machst. Trau dich doch mal, mit mir einen Weg der Veränderung zu gehen. Und diesen Weg der Veränderung, den habe ich euch mitgebracht. Damit das funktioniert, womit fängt alles an? Alles fängt oben rechts mit einem Ping an. Das müsst ihr euch merken. Es fängt immer mit einem Ping an. Was ist ein Ping? Ein Ping ist eine Idee, die mir der Heilige Geist gibt. Also Ping, das ist eine Sünde, ein irgendwie dummes Verhalten, auf das mich Gott aufmerksam macht. Frage, wie macht er das? Also wie kriege ich so einen Ping? Wie weiß ich, worum ich mich in meinem Leben drehen soll? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe euch mal 4 unterschiedliche mitgebracht. Eine Möglichkeit wäre, komm in den Gottesdienst und hör dir die Predigt an. Vielleicht gehst du hier raus mit einem Ping. Wäre möglich. Oder aber, ich habe eine längere Heiligungsliste, wo ich für die Geschwister bete, ganz viele Heiligungsanliegen, was ich mir wünsche, dass ihr mal lernt. Und immer wenn ich sie für euch bete, schaue ich natürlich die Liste an und denke mir, naja, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Der QR-Code geht zu dieser Heiligungsliste, wenn ihr die mal runterladen wollt. Und das ist wirklich spannend. So alle paar Monate bete ich durch diese Liste durch und dann ist das für mich wie so ein, wie sieht's bei dir aus, Jürgen? Aha, du hast gerade dafür gebetet, dass die sich so und so verhalten. Verhältst du dich eigentlich auch so? Das könnte ein Tipp sein. Oder studiere das Buch Sprüche. Lies mit offenem Herzen die Bibel. Der beste Tipp ist der 4. Es ist allerdings auch der brutalste. Frag mal Leute, die dich kennen. Also man hat ja meistens so einen blinden Fleck, wisst ihr ja. Also man ist schon irgendwie komisch und der Einzige, der es nicht sieht, ist man selber. Frag mal die anderen, sag mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wo bin ich komisch? Wo würdest du gerne, dass ich anders wäre? Das ist ein großer Tipp. Also 4 Möglichkeiten. Und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Auf alle Fälle geht es darum, dass ich irgendwo so einen Ping finde und der ist wichtig, weil wenn du dich frisch bekehrst, dann wirst du in den ersten paar Monaten deines Christseins ganz, ganz viel ändern. Schmeiße ganz viel raus. So. Und danach geht dieser Veränderungsprozess langsamer. Ich sag mal, wenn du so 2, 3 echte Pings im Jahr kriegst, das ist schon eine Menge. Ja, wenn du dann noch ein bisschen Weisheit nachlegst, so 2-3 Pings plus so ein bisschen grundsätzlich ein bisschen weiser leben, weißt du, wenn du da dran bleibst, wenn du das so kontinuierlich veränderst, das ist tatsächlich schon der Heiligung nachjagen. Wichtig ist, dass du in diesen Prozess hineinkommst, dass du verstehst, wow, Gott möchte, dass ich nicht bleibe, wie ich bin. Und er hat mir ein Leben lang Zeit gegeben, mehr zu werden wie er. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei Heiligung, also wisst ihr, man kann Heiligung, man kann sie bewundern. Boah, ist das schön. Also man liest so Biografien, boah, die waren so alle so heilig. Ja, man bewundert Heiligung oder man wünscht sich Heiligung. Das ist aber gar nicht der Punkt. Du sollst ein Jäger werden. Und deswegen zurück zu unserer Folie mit dem Kreislauf, weil da steht das. Werde zum Jäger. Du brauchst einen Ping. Gott schenkt dir was und sagt, aha, an der Stelle. Mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich merke, dass ich kein Teamplayer bin. Vielleicht gehe ich wenig diplomatisch und wenig liebevoll mit Menschen um, werde grantig, wenn man meine genialen Vorschläge in der Gemeindeleitung nicht ernst nimmt, bin im Umgang mit meiner Frau vielleicht auch nicht immer so nett, bin einer, der alles vielleicht ein Stückchen zu verbissen sieht oder zu persönlich nimmt, Klammer auf, das war eine Beschreibung von mir, vor etwa 25 Jahren. Und wenn ich so etwas mitkriege, dass ich eigentlich so ein Kotzbrocken bin, dann ist das ein Ping. Versteht ihr? Das ist ein ziemlich fetter Ping. Dann merke ich, ich muss was ändern. Die Beschreibung alleine, das reicht nicht. Da ist viel drin. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie fange ich das an? Schritt Nummer 1. Setz die Brille Bibel auf. Was heißt das? Ich schaue mir das Problem, was ich identifiziert habe, durch die Brille von Gottes Wort an. Wie heißt die Sünde, mit der ich es da eigentlich zu tun habe? Wie nennt man dieses ungute Gefühl in mir drin, dass da was nicht stimmt? Ist das, was ich denke, dass es Sünde ist, ist das eigentlich überhaupt Sünde? Oder denke ich nur, dass das Sünde ist? Es gibt ja auch Leute mit einem schwachen Gewissen, die halten alles für Sünde. Also muss ich vielleicht mal mit reifen Christen fragen. Vielleicht sagt er, hey, ist alles gar nicht so wild. Ich studiere das Problem, das ist der erste Schritt. Nutz deinen Hauskreis, bring das als Thema da rein. Nutz Bibellehrer, nutz Seelsorger hier in der Gemeinde. Lass dir an dieser Stelle bitte Zeit. Und am Ende machst du was? Du schreibst so viele Bibelstellen raus, wie du finden kannst für dein Problem. Es geht wirklich darum, dass du erst einmal das, was du da entdeckt hast, dass du das erst einmal intellektuell erfasst. Was habe ich da eigentlich? Jetzt, ihr ahnt, weil ihr mich kennt schon, was jetzt kommt, lernt von mir aus auch so viele Bibelstellen auswendig davon. Das ist wichtig, dass der Geist Gottes dich dann, wenn du in die Situation reinkommst, dich daran erinnern kannst, weil das Wort dann im Herzen ist. Aber egal, wie viele du auswendig lernst, der erste Schritt ist, werde zum Experten. Wenn du eine Sünde hast, dann kannst du sie unter den Teppich kehren, verdrängen, ignorieren oder sagen, okay, du bist mein Spaß. Du stehst zwischen mir und Jesus, dich kriege ich weg. Und der erste Schritt lautet, werde zum Experten. Was machst du nicht? Wegschauen, das Problem ignorieren, dir keine Hilfe suchen, das machst du nicht. Du bleibst einfach dran. Dann Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2 Richtung Veränderung ist Bekennen. Warum ist mir das so wichtig? Weil es als Gewohnheit erstens dafür sorgt, dass meine Beziehung mit Gott intakt bleibt. Ihr wisst das aus Johannes 13, Vers 8, wo der Herr Jesus sagt, wenn ich euch die Füße nicht waschen darf, dann haben wir keine Gemeinschaft miteinander. Wer Sünde nicht bekennt, der wird von seiner Sünde nicht gereinigt. Und deswegen mach reinen Tisch. Sorge dafür, dass nichts zwischen dir und Gott steht und natürlich auch nichts zwischen dir und anderen Menschen. Und noch etwas ist wichtig. Wenn ihr euch an meine Predigtreihe über Gewohnheiten erinnert, da habe ich gesagt, Gewohnheiten prägen mein Herz. Wenn du die Gewohnheit hast, Sünde zu bekennen, und zwar täglich im Gebet vor Gott und natürlich auch vor Menschen, an denen ich schuldig geworden bin. Wozu führt diese Gewohnheit? Diese Gewohnheit führt dazu, dass ich mir selber jedes Mal, wo ich es tue, den Wert von Heiligung, den Wert von Heiligkeit predige. Wenn du deine Sünde nicht bekennst oder Menschen nicht um Vergebung bitten willst, ja, wenn du so ein Typ bist, der immer nur dann was zugibt, wenn man ihnen im Bild gesprochen die Pistole auf die Brust setzt. So, jetzt kurz Metaebene, was bist du dann? Was hast du dann? Wenn du sagst, oh ja, könnte ich so einer, ist mir schon mal passiert? Was ist das? Ein Ping, ganz genau. Das ist ein Ping. Wenn du an dieser Stelle, wenn ich das so sage, hey, vielleicht bist du jemand, der nicht immer gleich alles zugibt, vielleicht fällt dir das auch schwer, Sünde zuzugeben, und du denkst, Ping. Ja? Das ist Ping. Das ist, du sitzt hier und merkst, ja, das beschreibt mich, Ping. So. Ist nicht schlimm. Ja, Ping ist gut. Solange Ping Ping sein darf, eine Ansprache Gottes an dich, ist alles in Ordnung. Mach dich auf, kümmere dich drum. Glaub nicht, dass du Sünde bekennen musst. Lern die Verse auswendig. Glaub nicht, dass du Menschen um Vergebung bitten willst. Lern die Verse, schau nach, werde zum Experten, bis du wirklich Bescheid weißt. Und wenn wir dann unsere Sünde bekennen, die um Vergebung bitten, an denen wir schuldig geworden sind, dann predigen wir uns selbst jedes Mal, wenn wir das tun, tatsächlich, dass wir andere Menschen werden wollen. Und das wird was mit dir machen. Wie geht's weiter? Dritter Schritt. Recht einfach mit einem Experiment. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, dass wir die Sünde kennen. Wir sind an dem Punkt, dass sie uns nervt. Und jetzt, gerne im Gebet geboren, kann man mal überlegen, welche neue gute Gewohnheit wäre eigentlich cool? Versteht ihr, ein Experiment wagen. Und dabei ist es völlig egal, was es ist. Wichtig ist, dass du dich bewegst, dass du dich in die richtige Richtung, Richtung Christus-Ebenbildlichkeit bewegst. Und das wird jetzt hier total persönlich. Ich glaube, an der Stelle brauchen wir einen Hauskreis, um gute Ideen zu bekommen. Leute, die vielleicht vor uns schon mal genau bei der Sünde einen Weg gegangen sind, die Ideen haben. Wir brauchen Geschwister aus der Gemeinde, die uns nahe sind, die uns kennen, die mit uns auf dem Weg sind. Vielleicht ein Stück weiter, von denen wir, wo wir Fragen stellen können, wie sie das machen. Was darfst du nicht tun? Naja, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass du in diesem Übergang, ich bekenne meine Schuld, ja, zu ich wage ein Experiment, da ist es super wichtig, dass du dich nicht frustrieren lässt. Logisch, ja, wenn ich ständig Sünde bekenne, ist das ein Problem, dass ich irgendwann vor lauter, schon wieder passiert, ist ja doof, ja, dass ich dann aufhöre. Lass dich nicht frustrieren. Lass dir an der Stelle, wo du Schuld bekennst, nicht die Hoffnung rauben. Und dann, wenn du weitergehst und ein Experiment machst, dann würde ich sagen, nimm dir nicht zu viel vor. Das ist nämlich so, die Leute, die dann anfangen, boah, da habe ich 1000 Ideen, ich will die Welt retten. Ja, die Welt ist ein bisschen viel, fang mit deinen Nachbarn links und rechts an. Vielleicht kann man die erstmal einladen. Okay, gut, schönes Experiment, will ich probieren. Also, nicht zu viel. Viele kleine Schritte bringen dich ans Ziel. Das ist der Trick dabei. Und wenn du jetzt merkst, da geht was voran, gibt's einen ganz wichtigen Punkt. Feier deine Erfolge. Gönn dir, wenn du etwas ein bisschen besser auf die Reihe kriegst, mal so ein ganz zufriedenes Grinsen. Warum ist das wichtig? Weil wir haben mal so eine Latte, und das ist ja auch richtig, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da wollen wir hin. Tue ich nicht weg. Aber auf dem Weg dahin dürfen wir natürlich, wenn wir so einen kleinen Schritt nach vorne gehen, nicht sagen, ist ja noch ganz weit, sondern ja, Hammer, nächster kleiner Schritt. Ja, Hammer, check. Ja, ein bisschen feiern. Ja, mal ein Stück Torte kaufen. Ja. Irgendwie diese Richtung. Wie passe ich auf, dass sich das alles langsam weiterentwickelt? Und dann, wenn ich da oben ankomme bei Charakter Christi, wo muss ich dann vorsichtig sein? Also ich mache das. Ich mache eine kleine gute Gewohnheit, aus der kleinen guten Gewohnheit, aus diesem Experiment, das mache ich nochmal, das wiederholt sich also. Und dann passe ich mein Leben an diese Gewohnheit an, und aus einem kleinen Experiment wird etwas, wo ich denke, wow, das mache ich ja jetzt die ganze Zeit. Ja, das ist ja super. Und aus diesem kleinen Experiment wird eine Gewohnheit und aus der Gewohnheit ein Charakter. Ist ja klar. Ich mache etwas einmal, mache es immer wieder, dann gewöhne ich mich dran, dann mache ich es irgendwann ein Stückchen automatisch, muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Und irgendwann stelle ich fest, Leute nehmen mich anders wahr und sagen, wie, du bist doch gar nicht so. Stimmt, aber früher war ich so. Dann wird da ein Charakter draus. Frage, wenn dieser Charakter sich entwickelt, worauf muss ich dann aufpassen? Naja, logisch, dass ich nicht stolz werde. Logisch, ne? Also es geht ja wirklich voran. Das ist ja das Schöne im geistlichen Leben, das ist ja nicht nur ein Spruch. Wenn du dich auf das einlässt, wirst du ein anderer Mensch. Jesus wird in dir Gestalt gewinnen. Du bist heute ein Kotzbrocken und wirst ein liebevoller Mensch. Das braucht von mir aus 40 Jahre, das ist ja kein Ding, wir haben ja Zeit. Versteht ihr? Wir werden auch nicht fertig, bis wir sterben. Das ist auch nicht schlimm. Wir dürfen einfach nur nicht aufhören, diesen Weg zu gehen. Werde nicht stolz und dann passe auf, dass du dich nicht rückwärts entwickelst. Ja, das alte Sachen, man schmeißt sie raus und Sünden sind wie so, die wollen bitte wieder reinschleichen. Ja, die sind nicht ganz glücklich, wenn die da draußen sind. Die wollen wieder rein. Und das kann ich tatsächlich durch einen einfachen Trick machen, dass das nicht passiert. Und dieser Trick ist Gebet. Schreib dir eine Liste, wo all deine Pings und die Dinge, an denen du schon gearbeitet hast und noch arbeiten willst, draufstehen. Und dafür betest du einfach regelmäßig. Und immer wenn du für deine Pings und für deine Sünden betest, naja, dann kannst du ja mal schauen, wie sieht's aus. Und dann hast du so alte Problemzonen, die stehen da. Ich habe wirklich so eine Liste, da stehen alte Problemzonen. Denke ich mir, dir, du störst mich nicht mehr, du bist durch. Du bist nicht mehr mein Problem. Aber ich lasse die bewusst da stehen, dass die nicht irgendwann wieder kommen. Einfach hinschauen, einfach beten. Und dieses Beten, dass Jesus in mir Gestalt gewinnt, das ist, und jetzt werde ich unsere Gemeinde ein ganz klein wenig dissen. Verzeiht mir das. Dieses Lebe in Heiligung, um ein liebevoller Charakter zu werden. Das ist ganz arg wichtig für Gemeinden wie unsere. Warum? Weil wir als EFG The Rock Christuskirche einen Schwerpunkt auf Wissen legen. Das ist nicht schlecht. Deswegen sind unsere Predigten vielleicht ein bisschen länger, deswegen bieten wir Kurse an, deswegen sind unsere Teenies jetzt unten und hören einen Vortrag über Sintflut. Das ist so. Ich weiß viel und das ist gut. Der Punkt ist nur, in diesem Wissen lieben, da steckt die Gefahr drin, dass ich denke, es reicht viel zu wissen. Und das ist falsch. Also in einer Gemeinde, wo Wissen wertgeschätzt wird, kann sich ganz leicht der Gedanke einschleichen, dass es nur darum geht, etwas im Kopf zu haben. Und dann ist es schlimmer noch, ist dann, wenn die weniger wissen, weil sie vielleicht nicht so schlau sind, und die gibt's unter uns, ja, dass die dann denken, oh, wir sind die schlechteren Christen, weil wir nicht alles verstehen. Das ist völliger Mumpitz. Das will ich von hier vorne ganz deutlich sagen. Und das sage ich als jemand, der wirklich gerne Bücher liest und auch Dinge durchdenkt. Die große Gefahr in einer Gemeinde, die Wissen liebt, ist, dass wir uns mit dem, was wir wissen, selber betrügen. Das will ich so formulieren. Gott kann super gut damit leben, dass du nicht alles weißt. Er kann super gut damit leben, dass du nicht alle theologischen Konzepte durchblickt hast, erklären kannst. Das ist nicht der Punkt. Aber womit Gott nicht leben möchte, das ist, wenn wir lieblos miteinander umgehen. Wissen und Erkenntnis, so gut das ist, ist ein Mittel dazu, liebevoller zu werden. Und wenn wir es alleine für sich hinstellen, so, wenn wir sagen, darum geht's eigentlich, mehr Wissen, und der Charakter ist egal, falsch, deswegen mache ich diese Predigt. Es geht um Charakter. Es geht darum, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Hab so viel Wissen, wie du magst. Ich unterstütze dich dabei. Ich gebe dir wilde Bücher. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn du sagst, ich weiß viel, aber ich bin ein Kotzbrocken, dann hast du nicht verstanden, wozu Wissen da ist. Und wie gesagt, unsere Gemeinde hat da ich will nicht sagen ein Problem, aber weil wir an der Stelle noch so ein Stück intellektuell aufgestellt sind, muss ich das immer wieder predigen. Bleib nicht stehen beim Wissen. Nutze dein Wissen, um einen christusgemäßen Charakter zu entwickeln. Du kannst Gott nicht lieben. Und jetzt gehen wir in die Schlussgerade dieser ganzen zweiteiligen Predigtreihe. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du die Geschwister nicht liebst. Vergiss das nie. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, ganz wichtiger Vers für Gemeinden wie unsere. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Und hassen heißt hier weniger lieben, sich nicht kümmern um den Bruder. Okay? Nicht unbedingt ihm gleich eins in den geben, das ist gar nicht nötig. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Kann nicht. Liebe ist eine Kompetenz, die wir im Miteinander lernen. Der Apostel Paulus macht ganz deutlich, dass unser ganzer gemeindlicher Dienst nichtig ist, wenn er nicht aus der Liebe heraus geschieht. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also finanzieller Einsatz, körperlicher Einsatz spielt alles keine Rolle, wenn die Liebe fehlt. Lasst uns das wirklich gut verstehen. Büchertisch, Jam, Predigten, Musik, Putzdienst. Egal wie viel du weißt, wie sehr du begabt bist, wo du dich einbringst. Wenn du keine Liebe hast, wenn das charakterlich nicht stimmt, dann ist das sinnlos. Es nützt dir nichts. Das will Gott nicht. Und dann hör wirklich damit auf. Liebe ist das Wichtigste. Liebe ist deshalb das Wichtigste, weil wir nur in dem Maß Jesus ähnlicher werden, wie wir lieben. Man kann sogar so weit gehen, letzter Vers, dass Liebe ein Beweis dafür ist, dass wir überhaupt von Neuem geboren sind. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Liebe ist die Quintessenz von geistlichem Leben. Und deswegen diese zweiteilige Reihe. Ich fasse nochmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erster Punkt, Heiligung ist wichtig, richtig, gehört zu einem normalen geistlichen Leben, das Jesus nachfolgt, einfach dazu. Zweiter Punkt, diese fünf Pflöcke. Für Sünde gibt es das Kreuz. Gott will Ehrlichkeit. Lebe aus Gnade, akzeptiere Gottes Zeitplan im Umgang mit dir und lass dich wirklich von Gott lieben. Du brauchst diese Liebe, die Gott zu dir hat, nicht erarbeiten. Letzter, dritter Punkt. Verstehe Heiligung als einen Prozess, der dich jeden Tag, wenn du es zulässt, ein klein bisschen weiterbringt. Wir werden da nicht fertig, bis wir sterben. Aber wir wollen auch nicht aufhören, versteht ihr? Wir wollen auch nicht aufhören, ganz im Sinne von Jesus, wenn er sagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir sehen das Ziel und wir gehen einfach jeden Tag einen kleinen Schritt darauf zu. Und jeden Tag wird Jesus ein klein wenig mehr in uns Gestalt gewinnen. Und dann, mein Traum, man darf ja träumen, kriegen wir eine Gemeinde von all diesen so richtig lieben alten Geschwistern. Wäre das schön, ja, so richtig liebe alte Geschwister. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Lasst uns das erreichen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.